Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Ja, herzlich willkommen zu Folge 169. Worum Podcast. Diese Folge heißt Nobuntu. Und ich hätte mir irgendwie für den Start ins neue Fußballjahr von Werder einen schöneren und motivierenderen Titel vorstellen können. Aber Spoiler, das klingt irgendwie momentan alles ein bisschen besorgniserregend. Und ich bin mir fast sicher, denn der Titelvorschlag kommt von meinem Lieblingskumpel Thomas Kuhlmann. Du siehst es auch wahrscheinlich genauso, oder?
Nobuntu.
Nobuntu.
Ja, Nobuntu. Ja, es ist irgendwie, wir hatten ja, also grundsätzlich war ja der Start des Worum-Podcasts ins neue Jahr, war ja ziemlich gut, muss man ja mal sagen.
Ja. Ne? Ja.
Und das hat doch so vieles überschattet. Und jetzt, als uns klar wurde, wir müssen und wollen ja jetzt auch endlich mal wieder über Fußball reden. Ja. Und ich so ein bisschen nachgearbeitet habe, was da jetzt in den letzten Tagen alles so durch die Medien ging und wie der Zustand der Mannschaft ist scheinbar und was da im Verein gerade los ist, dachte ich, Ubuntu ist das genaue Gegenteil.
Ja, sind wir offenbar schon abgestiegen.
Ja, und wie gesagt, da kam dann wieder der Alfred Draxler in mir durch und da waren wir dann schnell bei Nobuntu. Eigentlich war ja zwischenzeitlich mal geplant, die Folge Goldene Zeiten zu nennen.
Ja, ja? Das, auch unter dem Eindruck der letzten Stunden sind wir davon schnell wieder abgerückt.
Ja, weil wir beide zwar mittlerweile aufzeichnen aus der Karibik und von Sylt aus, ja, ja. Vielen Dank, wir werden das gleich nochmal ausführlich würdigen oder beziehungsweise ein bisschen würdigen, nein, vielen, vielen Dank dafür schon mal. Darüber schnacken wir später, weil jetzt, es muss erstmal wieder um Werder Bremen gehen jetzt und genau. Um Fußball. Und goldene Zeiten hätten wir natürlich auch gerne drauf bezogen, dass jetzt die Rückrunde startet und ja eigentlich und ich ja auch wie so ein Laienprediger unterwegs war und seit einem halben Jahr behaupte, die Rückrunde kann ja nur besser werden und dachte, goldene Zeiten hätte so ein, doch so einen leichten Ironie-Touch in beide Richtungen gehabt, aber mittlerweile ist es gar nicht mehr so richtig witzig.
Weil ja, aber wenn man eins weiß, in Podcasts und im Internet funktionieren zwei Sachen nur sehr bedingt, Ironie.
Und
Zynismus.
Ironie und wir.
Ja, ja genau.
Ja, lange aber, Rede, kurzer ja. Sinn, Nobuntu ist vielleicht auch ein bisschen zugespitzt, ja. Ja, aber finde ich schon, dass wir darüber schnacken müssen.
Es ist zumindest der Eindruck, der entsteht, ne? Also da bin ich zu 100% bei dir, denn die Meldungen überschlagen sich in den letzten Tagen und ja, man weiß nicht so recht, was man davon halten soll. Es entsteht zumindest mal wieder, und es ist ja nun leider in schöner Regelmäßigkeit bei Werder mittlerweile so, dass immer dann, wenn entweder eine Krisenzeit oder eine fußballfreie Zeit ist, Werders Schlagzeilen eigentlich eher Sorgen bereiten als Mut machen. Und vielleicht fangen wir mal an, das Ganze so ein klein bisschen aufzudröseln, denn wir haben ja sozusagen den Auslöser für die gesamte Unruhe der Pause, der relativ kurzen Pause, die wir jetzt hatten, den haben wir auch folgentechnisch und auch in der Silvestergala immer so mit einem, zwei Sätzen angesprochen, nämlich die nicht abreißende Debatte darüber, ob Boré nun ins Ausland, also nach Südamerika wechselt oder nicht. Und das Thema ist nicht tot zu kriegen. Man kriegt laufend über die verschiedensten Kanäle irgendwie in die Wahrnehmung gespült, dass es angeblich jetzt aber wirklich eine Einigung gibt zwischen Boré, Vereinen und den Beratern von Boré. Vollzug vermeldet wird trotzdem nicht. Ja, und das bringt bei Werder ziemliche Unruhe rein.
Ja, weil da hängen natürlich andere Sachen dran. Und Spoiler, vermutlich werden auch wir diese Frage in dieser Folge nicht abschließend klären können. Nee. Denn wir zeichnen auf am Donnerstagmittag, Werder spielt am Sonntag. Ja. Genau. Letzter Stand ist, es gibt über Twitter Meldungen aus Frankfurt, dass der Deal durch ist und Boré Werder verlässt, nach Südamerika geht. Aber ähnliche Wasserstände hatten wir auch schon von anderen mehrfach. Seiten in genau. den letzten Tagen. Offiziell ist immer noch nichts. Ja, und die offizielle Werder PK zum Spiel ist natürlich auch erst morgen.
Werder spielt also, Sonntag, genau, ja.
Genau, ne? Also könnte es sein, ist es ein bisschen Stochern im Nebel. Nichtsdestotrotz, wie fangen wir doch mal vorne an, ne? Wie siehst du das denn grundsätzlich, einen Spieler wie Boré zu verlieren?
Naja, also gerade auch mit Blick auf die Art und Weise, wie wir ihn in der Silvestergala unter anderem beleuchtet haben und eigentlich unisono der Meinung waren, dass er mittlerweile endlich in Bremen angekommen ist und hier ja mit, also wirklich auch eine feste Größe in der, im Zusammenspiel mit Duxch geworden ist, würde mir das natürlich wehtun. Weil alles, was du jetzt tun musst, setzt im Prinzip in einem der wichtigsten Mannschaftsteile mehr oder weniger ja alles wieder auf Null. Ja, wenn das bedeutet ja, klar, sie könnten jetzt probieren, mit Duxch und Ginma in der Startelf zu spielen. Dann kommt aber das zum Tragen, was du in den letzten Folgen immer wieder betont hast, nämlich bei einem jungen Spieler wie Ginma kannst du einfach nicht davon ausgehen, dass der immer abliefert. Ja. Und auch das traumwandlerisch sichere Zusammenspiel zwischen Duxch und Ginma wird Wochen brauchen. Und genauso sieht es aus, wenn du jetzt noch in der Lage sein solltest, auch kurzfristig einen Nachfolger für Boré auf dem Transfermarkt hier noch irgendwo zu greifen. Ich mache mir da ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. So, ich habe da wirklich Schiss.
Geht mir ganz genauso, ja, weil du kannst einfach, also das ist nicht gut für Ginma, wenn du da jetzt schon so viel Druck auf ihn schiebst dadurch. Ne?
Ja.
Ich glaube, das ist vielleicht, kommt vielleicht noch zu früh, zumal dahinter ein Kovnatski wartet, der null überzeugt hat bisher in der ersten Liga, was sich vielleicht ändert mit mehr Spielpraxis, das kann sein, ja. So, und dann hört es aber auch schon auf.
Ja,
so. Genau. Und Woltemade kein klassischer Stürmer für mich. So.
Ja.
Und du hast natürlich noch ein anderes Problem, dass Boré hat 10 Spiele, 4 Tore, ja. Er hat immer konstant abgeliefert, das heißt, es gibt keine Ausschläge wie bei jungen Spielern, wie bei Ginma, was halt ganz normal ist, was man ihm gar nicht vorwerfen kann, dass halt von Top-Leistung über kleiner Leistungsdelle alles drin ist und Boré hat immer stabil geliefert. Du wusstest immer, was du bekommst. So.
Ja,
und er war einer, der kam und sofort diese Bundesliga-Härte und das Tempo hatte, die Liga kannte und der dir, den du sofort spielen lassen konntest.
So. Übrigens für mich auch ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, was für ein Unterschied es ist, ob du einen Spieler aus der Bundesliga verpflichtest oder aus einem anderen Land verpflichtest.
Genau.
Boré hat einfach deutlich weniger Eingewöhnungszeit gebraucht, wenn du dir zum Beispiel auf Staye guckst oder auf Linnen guckst oder so.
Ja.
Wo die halt immer noch, oder Linnen immer noch am Kämpfen mit der neuen Liga. Staye hat wirklich lange gebraucht. So. Und da reden wir ja wirklich über die Ligen, in die Werder gucken muss. Ja, Spoiler, auch die Spieler, die jetzt derzeit im Transfergerüchte-Ticker irgendwie mit Werder in Verbindung gebracht werden, sind alles Spieler aus schwächeren Ligen, wo die Chance einfach deutlich geringer ist, dass die direkt greifen und helfen.
Das ist halt eben das große Problem und das ist ja auch das, was Leo zum Beispiel moniert hat. Ne? Können wir gleich nochmal ausführlich drauf eingehen. Ja, und du siehst es, klar, mit Staye und Linen das zu vergleichen, ist ein bisschen schwierig, weil das natürlich auf der Sechserposition im zentralen Mittelfeld noch eine größere Aufgabe ist, diesen Sprung zu machen als im Sturm jetzt, ne? Aber klar, du siehst das genau das, was ich meine, ne? Du hast sofort Bundesliga Standard, ja, und das ist ja eben genau das, was Werder fehlt, weil vergleich ihn mit Kovnatski, ne? Der ist noch in dieser Eingewöhnungsphase und der ist auch polnischer Nationalspieler und ja nun wirklich kein schlechter. So, ne? Ja, das ist genau das Ding und ja, das ist das, was Leo ja auch sagte. Ne? Um mal den nächsten Punkt aufzugreifen, der ja, und ziehen wir auch gleich nochmal größer, diese Grundsatzkritik, die ich da zumindest raus lese und rausinterpretiere, sowohl von Leo als auch von Ole an der sportlichen Führung, wo bleiben die versprochenen Neuzugänge? Ja, so, das ja auch mit relativ klaren Worten. Und ja, Leo auch sagte, ey, wir brauchen jetzt auch Leute, die uns sofort weiterhelfen. Er hat ja im Prinzip öffentlich gefordert, Konkurrenz für sich selber.
Ja, ja, genau. Er sagte, Konkurrenzdruck haben wir momentan überhaupt nicht.
Genau, und er sagte und halt auch, wir können auch nicht wieder Spieler holen, wie in den letzten Transferphasen, die halt erstmal Zeit brauchen. Das hat er ja offen ausgesprochen.
Ja,
so. Und das ist natürlich aus der Mannschaft raus schon wirklich eine klare Ansage. Und von Ole kam die ja auch. So reicht es nicht. Und wenn man sich das vorstellt, dass die mit 14 Leuten Training machen, ja, wie willst du dich da denn auf ein Bundesligaspiel vorbereiten, wenn du auf Kleinfeldern spielst oder, ne?
Ey, was ist das? Das ist eigentlich, muss man sich eigentlich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, was Leo halt in der Pressekonferenz gestern auch meinte, ne? Dass er meinte, ja, eigentlich war ja gedacht, irgendwie mit einer stufenweisen Belastung die Stammkräfte wieder auf den Spielbetrieb vorzubereiten. Und er meinte, bei der wirklich blamablen 1:3 Niederlage gegen Braunschweig, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Und ich habe auch ehrlicherweise die Tendenz, da den Mantel des Schweigens drüber zu werfen. Ja, wir müssen zumindest aber einmal konstatieren, Leo Bittencourt sitzt danach auf einer Pressekonferenz und sagt, ja, dass da 5 Stammkräfte über 90 Minuten ran mussten, war eigentlich nicht Sinn der Sache.
Nein, und das ist auch nicht Sinn eines Testspiels. Ne?
Was für eine vernichtende Aussage das in Richtung der sportlichen Führung ist, das muss man sich wirklich mal überlegen. Ne? Das finde ich ja wirklich krass. Also zu sagen, wir sind so wenig Leute im Trainingsbetrieb und im Testspielbetrieb, dass selbst die Stammkräfte, die belastungssteuerungstechnisch eigentlich nur dosiert eingesetzt werden sollten, daran mussten.
Richtig.
Ja.
Ja, genau.
Und die holen sich dann mal eben eine Ohrfeige gegen den Tabellenvorletzten der zweiten Liga ab, oder
ja,
was?
Und er hat ja noch einen draufgesetzt. Er hat ja auch gesagt, dass diese Stammkräfte dann auch mit Blick darauf, dass eine Woche später das wirklich wichtige Spiel ist, dass die dann in so einem Testkick auch mal den Fuß zurückziehen und nicht den letzten Schritt machen, das ist dann halt auch normal.
Ja,
und da hat er völlig recht. Und das relativiert natürlich diese Testspielniederlage, wobei ich die auch eh, muss ich sagen, nicht ganz so dramatisch gesehen habe. Ne? Ich glaube, wir hatten 3 oder 4 Alu-Treffer. Wir hatten in der ersten Halbzeit, die gehen zwar in Führung, aber wir hatten dann eine Phase fast eine halbe Stunde lang. Also da hat Niklas Stark hat eine Chance vergeben. Also das gibt's gar nicht. Ne? Von der 5-Meter-Linie frei kann er den reinköpfen und köpft den Torwart an und solche Geschichten. Das muss man nicht so hochhängen. Und auch, dass Leo dann meinte, okay, wir haben dann halt auch nur noch 50% gespielt, gerade wenn wir als Stammkraft durchspielen müssen. Aber dass ein Spieler praktisch schon sich so verhalten muss, im Wissen, dass er darauf achten muss, dass wir eine Woche später überhaupt noch 11 Profis nach Bochum schicken können, das finde ich schon wirklich krass.
Ja.
Und man muss halt ja halt auch ehrlich sagen, und Ole ist ja diese Kritik, stimmt ja in das ein, was Ole auch schon gesagt hat.
Ja, genau. Es ist eine Fortsetzung dessen. Genau, richtig.
Ja.
Ja, ey, und muss man dann auch sagen, ich könnte es verstehen, wenn irgendwie Rahmenbedingungen dafür sorgen würden, dass wir jetzt wirklich also vom Pech geküsst sind, ja, und jetzt als Klammerverein da irgendwie kurzfristig nun auf Karma Entwicklungen reagieren müssten, aber es kam ja wirklich fast alles sehenden Auges und ich finde es einfach, also mal wieder in der Außendarstellung, es mag da interne Gründe für geben, die mir jetzt so nicht auf der Hand liegen und wo Clemens Fritz dann hinter vorgehaltener Hand wahrscheinlich sagen würde, ja, aber guck mal, es ist so und so und so und deswegen können wir es nicht anders, aber es wirkt nach außen einfach wieder sowas von planlos und ziellos, wenn du schon mehr oder weniger Mitte der Hinrunde feststellst, mit Pieper fällt einer der Spieler aus, die erste Alternative für Umstellungen in der Viererkette sind, ja, und du schon dort zu der Erkenntnis kommst, ja, wahrscheinlich müssen wir dann im Winter mindestens auf der Innenverteidigerposition nochmal was machen. Ja? Und dann passiert nichts vor Trainingsbeginn. Ja? Und dann kommen die Spieler aus dem kurzen Winterurlaub wieder und dann stellt sich heraus, Veljkovic ist auch noch verletzt und fällt wahrscheinlich erstmal aus.
Ja.
Niklas Stark hat in den letzten Wochen immer wieder mit Zipperlein zu tun.
Ja, mit dem kannst du nicht dauerhaft
Werder
planen.
Werder macht nichts.
Naja, also wie gesagt, also dass sie nichts machen, können wir nicht wissen. Ne?
Ja.
Also weiß ja nicht, was da läuft und man weiß ja auch in jeder Transferphase.
Mitmachen meine ich kaufen, ne?
Ja, in jeder Transferphase wird ja, also jeder Verein, jeder Manager jongliert ja hinter den Kulissen mit 5, 6 Namen und Optionen, ne? Wovon dann wieder eine andere abhängt, so, ne? Also da wird schon was, die werden ja alle nicht im Urlaub sein. Aber es wird halt noch nichts, es gibt noch keinen Abschluss. Ne? Und gerade wenn man auch sie an den eigenen Worten misst, wo es heißt, natürlich sollte man möglichst früh den Kader zusammen haben, ne? Wundert einen das wirklich, weil wie gesagt, Pieper ist wirklich seit Ewigkeiten verletzt. Ja? Dass man mit Naby Keita, der ja nun eigentlich, und das ist ja eigentlich für mich immer noch die größte Schwachstelle, das zentrale Mittelfeld, dass man darauf nicht reagiert, dass man da erstens mit Verletzung, zweitens Afrika Cup und so weiter. Ob der jetzt fit wiederkommt oder nicht, ist ja erstmal egal. Auch da ist ja perspektivisch, hätte es ja die Möglichkeit gegeben. Ne?
Ja.
Aber woran kann das denn liegen? Meinst du, es liegt daran, dass da noch auf sinkende Preise irgendwie gehofft wird oder dass man vielleicht mit gestandenen, mit guten Namen vielleicht schon für eine Laie einig ist, aber noch auf irgendwas anderes warten muss oder, ja, oder glaubst du, ne, also Fritz sagte, ne, wir können jederzeit reagieren.
Ja. Ja.
So, also was denkst du, warum ist diese Reaktion noch nicht sichtbar? Weil wenn ich das richtig rechne, ist ja in 3 Tagen Spiel.
Ja, richtig. Und dann kommt dann wahrscheinlich das Argument, was für Clemens Fritz viel ausschlaggebender ist. Ja, aber es sind ja noch 21 Tage oder 20 Tage bis zum Ende des Transferwindes.
Ja gut, aber netto hast du statt der 2 Neuzugänge, ne, hast du einen Spieler verloren und zwar einen Stammspieler. Ja,
ja, ey,
ein Leistungsträger.
Ey.
So, und du spielst gegen deinen Tabellennachbarn, wo ja schon viel davon abhängt vom Ausgang, wo vielleicht die Reise in den nächsten Wochen hingeht. Ne?
Ja, und
auch Bochum macht daraus ein sehr, sehr wichtiges Spiel. In Bremen versucht man das anhand der Lage vielleicht eher so, ja, wir haben die Saison ist noch lang und so. Aber in Bochum sagen sie offen, ey, ne?
Ja,
die sollen mal kommen,
die,
so.
Kommt einmal die Diskrepanz dann einmal mehr wieder zum Vorschein, weil auch das hat Leo gesagt, ne? Wir spielen jetzt gegen eine Mannschaft, die auch 16 Punkte hat. So, ey, wie wichtig ist das denn? Danach kommen dann Spiele, ja, dann kommen die Bayern, aber dann kommen halt eben auch ein paar Spiele gegen direkte Konkurrenten zu Hause.
Ja.
Darmstadt,
ja.
Heidenheim, so, ne? Die ganzen Mannschaften kommen noch. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich bin in der Einschätzung zu 100% bei dir. Wir haben allerdings in der Vergangenheit immer wieder auch gemerkt und gelernt, dass wir uns im Sommer irgendwie über Wochen hinweg die Frage gestellt haben, warum machen die denn nichts? Clemens Fritz erzählt in der Öffentlichkeit immer, sie hätten ihre Hausaufgaben gemacht und sie seien mit den Spielern und es hänge nur noch an 2, 3 Einzelheiten und dann kommt am Ende da irgendwie so ein Paniktransfer mit Boré um die Ecke, der kurz wenige Stunden vor Ende des Transferfensters noch irgendwie eingetütet wird.
Ja, gut, okay,
ja,
wobei
aber,
man halt
aber, auch... Ja, lass mich ausreden,
ja,
weil es ist, genau da will ich hin, ne?
Ja.
Und wir haben uns darüber aufgeregt und dann wird am Ende des Transferfensters wird deutlich, bei Werder waren wir mal wieder mehr oder weniger kurz davor, dass die Lichter ausgingen, ja, weil die mit Strafzahlung und Punkteabzug irgendwie bedroht wurden.
Genau, nichts machen und nichts sehen, dass wir nichts sehen, sind ja auch noch 2 unterschiedliche Dinge, ne? Da will ich nur darauf hinweisen, dass natürlich so ein Deal wie mit De Man, ja schon lange eingetütet war. Ne? Und praktisch schon fertig gemacht war, so, aber halt daran hing, für wie viel Geld wir am Ende Füllkrug verkaufen, was wir nicht in der Hand hatten, sonst, ne, so, das meine ich nur, sowas können wir nicht abschätzen.
Aber darauf will ich halt gerade hinaus.
Genau, aber meine andere Frage, ne, die Situation ist ja jetzt sogar noch eine andere, weil wir haben ja einen Kaderplaner.
Ja, den hatten wir im Sommer aber auch schon.
Nee, den hatten wir im Sommer noch nicht. Der hat im Sommer angefangen.
Sogar
die Kater-Verpflichtung war noch ein paar Tage vor seinem offiziellen Amtsantritt sozusagen.
Ne? Ja, aber da ist ja danach schon bekannt geworden, dass er da ganz entscheidend die Finger mit drin gehabt hat.
Ja.
Aber also nur um den Gedanken von eben noch einmal ganz kurz zu Ende zu führen.
Ach so, Entschuldigung.
Ich wollte einfach nur sagen, natürlich kann es jetzt dann im Nachgange wieder eine Erklärung dafür geben, dass wir sagen, oh, also okay, unter dem Aspekt, dann ist es nachvollziehbar, wie ihr es gemacht habt. Deswegen bin ich jetzt vorsichtig in meiner Absolutheit, was die Kritik angeht. Ne? Aber, und da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema, Profis, die in einem Geschäft tätig sind, wie der Fußball-Bundesliga, die so krass in der Öffentlichkeit steht, ich würde mir einfach wünschen, dass man dort einen etwas geschmeidigeren und glaubhafteren Weg in der Außendarstellung findet, weil es wirkt halt einfach kopflos. Ja, es kann ja wirklich gut sein, dass es dafür gute Gründe gibt, aber ich finde mich einfach jedes Mal wieder in einer Situation wieder, in dem ich mir denke, ey, ich weiß nicht, was hinter den Kulissen passiert, aber Gott, wirkt das kopflos in der Öffentlichkeit.
Aber ist der gute Grund dafür nicht einfach nur, dass es nichts vorzuzeigen gibt? Also welche Kommunikation, wenn du nichts zu sagen hast, du kannst nichts bestätigen, du willst auch keine Absprachen und Vorverhandlungen und so natürlich öffentlich machen. Was willst du denn dann sagen, bist du jemanden verpflichtet? Kannst du ja immer nur die gleichen Floskeln sagen, oder? Welche andere Kommunikationsmöglichkeit hast du dann überhaupt zu kommunizieren, dass noch nichts passiert ist?
Ich könnte dazu was sagen, aber dafür werde ich nicht bezahlt. Ja, nee, also das ist ja genau das, was ich meine. Ne? Ich kann das total verstehen, was du sagst. Ja, es gibt ja einfach nichts zu kommunizieren. Aber dann wirkt halt eben dieses, wir sind vorbereitet, wir machen unsere Hausaufgaben. Wenn etwas passiert, müssen wir nur reagieren. Es wirkt halt spätestens dann sehr, sehr komisch und sehr, sehr strange und irritierend,
wenn
der Spieler verkauft ist, nichts passiert und man so ganz kurz vor Toreschluss noch irgendwie einen Spieler aus dem Hut zaubert, von dem man bislang überhaupt nichts gehört hat und der dann auch in der Öffentlichkeit erstmal zitiert wird, so nach dem Motto, ja, okay, dann ist es halt letzten Endes Bremen geworden, aber Hauptsache ich spiele wieder mehr. Weißt du, wo ich mir dann halt denke, okay, das ist dann halt einfach, ja, in der Außendarstellung wirkt es einfach strange und das darf man als Fan ja dann hoffentlich noch sagen, dass man halt eben nur sich eine Meinung bilden kann, basierend auf dem, was man mitbekommt. Und ich bin weit weg davon, irgendwie alle zu verdammen und mit Feuer, mit Fackeln und Mistgabeln aus der Stadt zu jagen. Aber ich sag halt bloß, wenn man nur Teile des Geschäftes und der Situation kennt, dann wirkt es mindestens irritierend auf einen.
Ja, finde ich auch. Und bei mir ist gar nicht der Punkt, dass es jetzt in dieser, ja, ich meine, wir sind ja noch sozusagen im ersten Drittel oder in der Mitte der Transferperiode, ne? Dass es da solche Äußerungen gibt und dass natürlich Clemens Fritz, wenn er gefragt wird und es ist nichts passiert, dass er natürlich sagt, wir sind auf alles vorbereitet, statt zu sagen, wir sind auf gar nichts vorbereitet. Ja, okay, nachvollziehbar. Was mich wirklich stört ist oder was mir ein bisschen Sorgen macht, Hashtag vielleicht nicht ganz so goldene Zeiten in der Rückrunde, ist halt wie gesagt diese lange Vorlaufphase und dass du einen Kaderplaner hast und dass es eigentlich klar sein muss aus der Erfahrung der letzten Saison, es heißt, keine Breite im Kader zu haben. Ja. Was es heißt, Spieler zu verlieren, die vorher eine Rolle in deinem Gebilde gespielt haben. Ja. Bourré ist sogar noch, glaube ich, für Werder Bremen aktuell wichtiger, als es zum Beispiel Birky war im vergangenen Jahr. No matter, ja. Aber trotzdem hatte der ja auch eine wichtige Funktion und eine Rolle im Team und hat ja eine Möglichkeit gegeben im Spiel, die wegbrach so. Und auch da kamen keine neuen Spieler dazu und man dachte, okay, wir kriegen das jetzt hier auf der Rille, wir fahren auf der Rille, aber gut, es hat dann auch funktioniert. Aber wie scheiße das war, müssten doch alle gesehen haben. Ne?
Ja, genau.
So. Und Ole sagt es wirklich seit Wochen schon, zu Recht, ich kann nur mit dem Material arbeiten, was ich hab,
Hat er im Sommer gesagt, hat er letzten Winter gesagt.
So. Und wenn das nur 14 Bundesliga-taugliche Profis sind, in Klammer auf, plus 5, die es vielleicht in einem Jahr sind oder so, aber jetzt noch nicht, wenn es nur 14 sind, davon sind 2 verletzt und 3 krank, dann trainiere ich mit 7 Profis und 7 Amateuren und dann, wie soll das funktionieren?
Exakt.
Ja. Wenn jetzt auch noch ein Spieler, ein Stammspieler, Sätze öffentlich sagt, die eigentlich eher aus so einem Funktionärsbereich kommen müssen. Ich muss da schon drauf achten, dass ich dann den Fuß zurückziehe, damit ich mich schone für nächste Woche, denn ich muss ja an den Verein nächste Woche denken und so. Ne? Mhm. Und er öffentlich sagt, wir brauchen jetzt auch mal Kicker, die uns sofort weiterhelfen. Mhm. Ne? So, dann sind das schon irgendwie, und das wundert mich. Und diese absehbaren Problemzonen, nämlich zentrales Mittelfeld und jetzt auch die Innenverteidigung durch die Pieper-Verletzung, da wundere ich mich, dass es jetzt eher darum geht, irgendwie noch ein Linksverteidiger, vielleicht ein Talent und ein Sturmersatz und so.
Weiß ich nicht.
Das macht mir ein bisschen Angst, ey. Ich weiß es nicht.
Weißt du, worüber ich mich wundere?
Mhm.
Clemens Fritz ist jetzt derjenige, der gerade irgendwie so die Fäden in der Hand hält, ne? Mit dem angekündigten Baumann-Abschied guckt jetzt alles, also auch die Öffentlichkeit, ganz doll auf Clemens Fritz.
Ja.
Was macht der? Ja, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass auch mit der Erfahrung der Außendarstellung im Sommer Clemens Fritz zu dem Schluss kommt, dass dieser Weg der vielversprechendste ist, um Werbung in eigener Sache zu machen, um neuer GF Sport bei Werder zu werden.
Na, die Frage ist, hat er das überhaupt, kann er aus unterschiedlichen Wegen wählen. Ne? Denn wie gesagt, man darf ja wirklich nicht vergessen, wir kennen nicht die Zwänge hinter den Kulissen. Ja, wir haben auch alle das Maul aufgerissen im Sommer, bis wir dann bei Saisonstart erfahren haben, oh, Punktabzug drohte. Ja, also ich wäre da vorsichtig und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Johannes Jahns, ne, heißt der?
Ich glaube ja.
Ja, dass der da nicht aktiv ist, das ist seine erste Transferphase, da wird ja irgendwas hinter den Kulissen laufen, ne? So, aber wie ja, gesagt, aber also jeder muss halt auch mit den, ne, und nicht jedes Gerücht, das sich dann nicht bewahrheitet, heißt dann nicht automatisch, der Verein hat nicht geliefert. Ne? Ja, aber Thomas, darauf will ich nur hinweisen, aber wie gesagt, ich habe ja auch klar gesagt, was ich dazu denke und dass mich das wundert, dass solche Dinge, ne, wie es fürs zentrale Mittelfeld, ich sag's jetzt echt ins Blaue, vielleicht, wenn Verantwortliche das hören, lachen die wahrscheinlich, weil es tausend Gründe gibt, warum es unrealistisch ist, aber warum fragt man nicht im November, bereitet man so ein Amiri, so eine Amiri-Laie vor oder so? Ich glaube, der Vertrag läuft aus, aber irgendwie sowas in der Art, weißt du?
Der ist nach Genua geht, glaube ich, ne? Wahrscheinlich.
Weiß ich nicht genau. Mehrere Vereine auf dem Zettel haben. Wie gesagt, das geht vielleicht aus verschiedenen Gründen nicht. Ne? Das Leben ist auch nicht PlayStation und Transfermarkt. Ne? Wenn man in der Lage ist, nach Spielern Vertrag läuft auszusuchen, auf transfermarkt.de heißt das noch nicht, dass man das Fußballmanagement mit Löffeln gefressen hat. Ne?
Wenn dir das sportliche Wohl des Vereins am Herzen liegt und du auf Erfahrungen zurückblickst, wie Werder sie beispielsweise im vergangenen Sommer gemacht hat, ja, dann muss Werder, und diese Macht haben sie wenigstens, ja, muss Werder, finde ich, mit Blick auf diesen Boré-Deal beispielsweise, sagen, pass mal auf, am Sonntag geht es für uns in die entscheidende Phase der Saison. Wir können diese Unruhe nicht gebrauchen. Die Saison ist so im Status quo, wie er jetzt ist, durchgeplant, auch finanziell durchgeplant. Ja. Wir schieben dieser Scheiße jetzt einen Riegel vor. Wenn Boré gehen will, dann soll der im Sommer gehen, aber wir brauchen den für unser sportliches Überleben in der Bundesliga. Ja. Diese Macht, die hat Werder, und das ist, das kann mir niemand erzählen, das ist doch ein kalkulierbares Risiko, das zu gehen. Trotz zumal die Boré-Seite. Ja, aber zumal die Boré-Seite ja offensichtlich auch an dem einen oder anderen Punkt öffentlich kommuniziert hat, ja, wir gucken auf die Bedürfnisse von Werder. Im Zweifel geht Boré erst im Sommer, ja. Und das haben ja auch die Medien in Südamerika gesagt, also international würde ihn auch im Sommer holen, aber sie wollen ihn eigentlich im Winter, ja. Und wenn das jetzt zu so einer Hängepartie wird, ja, und Werder wieder in eine Situation manövriert, wo sie kurz vor Toreschluss einen der wichtigsten Spieler derzeit im Gefüge verlieren und dann wieder irgendwie mit Hose runter erwischt werden. Also tut mir leid, das ist dann ein Punkt, wo Werder mir erklären muss, warum man da nicht rechtzeitig gesagt hat, wir brauchen bis Punkt X Klarheit und danach passiert nichts mehr.
Genau. Und Hängepartie ist es ja schon, die auch alle belastet, ja, so, genau. Und die auch die Mannschaft nervt, mit Sicherheit. Ja, kannst du davon ausgehen. Und Hashtag Nobuntu, das ist natürlich alles andere als ne, und jetzt Puppe zusammenkneifen und alle Mann stehen zusammen und jetzt geht's in die Rückrunde. Ne? Ja, genau. So, das sehe ich ganz genauso. Und die Argumentation, und es ist denen ja, wenn das zu diesem Deal kommt, wie gesagt, wir wissen es ja immer noch nicht. Mhm. Ne? Wir wissen es ja immer noch nicht, so oder so. Wenn du diese Werder-Linie, die ich ja richtig fand, verfolgt hast und erstmal gesagt hast, nö, erst ab dem Preis und nö, nur wenn wir einen Ersatz finden. Und wenn es jetzt doch zu diesem Transfer kommt, dann, also alles andere als, dass sie dann auch einen Ersatz haben, wäre ja wirklich eine absolute Katastrophe.
Ja, genau. Und das hieß es ja dann, aber wie gesagt, das meine ich halt, ne? Das hieß es ja im Sommer auch. Wenn Füllkrug geht, müssen wir nur zwei Knöpfe drücken und der Nachfolger steht da.
Ja, gut, wobei man dann sagen muss, mit Boré haben sie dann ein gutes Händchen bewiesen, auch wenn es ein bisschen glücklich war, aber der Spieler hat ja funktioniert. Ne? Ja. So, umso schlimmer, dass er jetzt nach einem halben Jahr vielleicht oder zumindest gerne weg möchte. Ja, so, scheint ja also irgendwie auch mit Handgeld und so verbunden zu sein. Wie gesagt, guck aus dem Aber Fenster, alleine, dann weißt du, dass 25 Grad und Sonne doch auch kein schlechtes Leben sind in Südamerika gerade.
Ja. Bloß weißt du, also Laie ohne Kaufoption ist für mich halt ein totales Indiz dafür, dass das einfach eine Panik, eine Paniknummer war, die gut funktioniert hat dann letzten Endes, weil du einen Bundesliga erfahrenen Spieler bekommst und es war wahrscheinlich unter den Gesichtspunkten, die sie hatten, war das wahrscheinlich die perfekte Lösung.
Ja, war es.
Weil Dinge schiefgegangen sind. Ja. Ja. Aber das war hundertprozentig nicht die A-Lösung.
Ja, nee, und weil aber Laie mit Kaufoption bei Boré natürlich noch viel, viel teurer gewesen wäre und wir ja auch alleine das Gehalt gar nicht bezahlen. Ne?
Deswegen ist es natürlich auch für Werder eine Last-Minute-Aktion.
Ja, und Werder spart halt auch Gehalt für einen Spieler, der nur geliehen ist. Das darf man nicht vergessen. Ne? Es kommt vielleicht noch eine Ablösesumme rein. Also es gibt ja schon, wenn ein Ersatz da ist, gibt es ja gute Gründe, das so zu machen. Ja, du verdienst Geld mit einem Spieler, der dir nie gehört hat. Ja, so, das ist für den du relativ wenig Kosten hattest dafür, was er dir in der Hinrunde gebracht hat. Ja, so. Aber der Deal geht halt nur auf, wenn da auch ein gleichwertiger Ersatz kommt. Ja, und das kann kein Talent sein irgendwie. Und da kursieren ja auch alle möglichen Namen. Ich will das alles gar nicht kommentieren. Aber Boré war so wertvoll für uns, weil er uns sofort helfen konnte, weil er auf Bundesliga-Niveau war.
Genau.
Auf allen Ebenen. Und so ein Spieler muss es dann ja schon sein. Du kannst jetzt nicht eine Wundertüte kaufen, die vielleicht in anderthalb Jahren mal explodiert.
Ja, und Spoiler, das sind alle Spieler, die bei Werder derzeit irgendwie gehandelt werden, zumindest in der Öffentlichkeit.
Ja, genau. Und kann ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, weil du für solche Spieler keine Garantie hast, dass sie funktionieren und relativ hohe Mondpreise bezahlst jetzt im Winter. Alleine schon durch das Mediale und weil dann natürlich irgendwie Verträge auslaufen und die Berater von diesen 22-Jährigen jetzt ne, alles dafür tun, um die Preise hochzutreiben. Aber die Frage ist doch, ist es überhaupt schlau, jetzt jemanden zu kaufen oder wird es nicht darauf hinauslaufen, dass man praktisch so eine Boré-Leihe durch eine neue Boré-Leihe ersetzt? Also einen Stürmer irgendwo ausleiht, der Bundesliga-Erfahrung hat, der aber auch nur geliehen wird, weißt du? Mhm.
Ja, du, also ich bilde mir ein Urteil.
Timo Werner oder so.
Ja, genau. Ich bilde mir ein Urteil, wenn Werder da aktiv geworden ist und wenn klar ist, wie es aussieht, aber ich befürchte halt so eine Nummer wieder wie, keine Ahnung, morgen Abend wird der Deal nach Südamerika perfekt gemeldet und in der Kürze der Zeit kannst fürs Bochum-Spiel Werder keinen Ersatz mehr präsentieren. Dann kriegst du in Bochum eine 3-1-Klatsche und dann ist schon wieder Holland in Not. So. Mhm. Ja, weil dann kommt Bayern. So. Naja, egal. Also, ist ja auch alles jetzt sehr hypothetisch, aber der Status quo lässt uns beide dann ja wahrscheinlich wirklich einfach auch zu sagen, oh nein, das wirkt alles schon wieder ein bisschen, es macht mir Angst.
So. Ja. Ja, wie gesagt, vielleicht, also, und diese negativen Vibes, die da so zu spüren waren, ne? Da gab es ja noch ein anderes Thema, wo ich glaube, die Mannschaft und auch Ole Werner relativ empfindlich reagiert haben auf die Äußerung von Fritz, der an dieses 1-7 in Köln erinnerte.
Ach ja, stimmt. Ja, ne? Mann. Ja.
So. Und das ist eigentlich so, was mich wirklich gestört hat, weil man schon gemerkt hat, dass so im Subtext bei Ole und auch bei Leo mitschwang, so, was willst du denn jetzt? Ja. Wir haben uns jetzt gerade hier unter wirklich schwierigen Bedingungen, ja, für die auch die Kaderplanung mitverantwortlich ist, ja, mit einer engen Personaldecke, ja, haben wir uns nach einem absoluten Holperstart, wo sich alles neu finden musste, haben wir uns selber auf den Arsch gesetzt als Mannschaft, haben mit dem Trainer das System umgestellt, haben eine Ordnung gefunden, haben wieder ein Ubuntu gefunden und haben in der zweiten Hälfte der Hinrunde gegen schwierige Gegner respektabel ausgesehen.
Genau,
so.
Genau
richtig. Und wir waren in der Entwicklung, die wir eigentlich so erwartet hatten, dass es zu Anfang Schwierigkeiten gibt und dass sich das dann finden muss und dass es dann auch Fortschritte zu sehen gibt. Und wir haben sie alle gesehen und die Mannschaft hat sie auch gespürt. Ja. Mhm. Und ist dabei auch echt nochmal durch Täler gegangen, wo dann die Leistung gut war, aber das dann noch nicht belohnt wurde.
Und hat sich selber wieder rausgeackert, ne?
Richtig. Und hat dann die wichtigen Spiele gewonnen. Ja. Union, Augsburg, ne, ist in Gladbach zweimal zurückgekommen. Ja. Und so weiter. Hat gepunktet gegen Frankfurt, hat gepunktet gegen Wolfsburg.
Ja.
We named it. So. Ja. Und dann daran erinnert zu werden, wenn das Hauptproblem von Mannschaft und Trainer ist, dass sie jeden Tag mit 14 Leuten, und davon haben zwei noch keinen Bartwuchs, auf dem Platz stehen und trainieren, ja, und sich auf eine wirklich gut funktionierende Truppe Bochum auswärts vorbereiten müssen, dass dann der Satz kommt, ey, denkt aber an das 1-7 in Köln. Dass man dann sagt, Digga, wir haben nicht mal genug Leute, um die Bälle wieder einzusammeln, die beim Torschusstraining über den Zaun fliegen.
Ja. Ja. Du, ey, so, ein weiteres Puzzleteil in meiner Hypothese, in der Außendarstellung mindestens unglücklich.
Ja, mindestens unglücklich. So, und du erinnertest mich auch dran, ich glaube, Leo hat das auch gesagt, ne, dass natürlich diese Testspiele und so, das ist, alles das hat keine größere Bedeutung. Vor einem Jahr waren wir in der ähnlichen Lage und haben das letzte Testspiel, weiß ich noch, in der vollen Schalke Arena. Ja. Ne, wurde das doch live im Fernsehen übertragen und so. Und das wirkte schon wie so ein Pflichtspiel. Ne, haben wir 1-0 gewonnen und dachten, ey, wir sind die Geilsten.
Ja. So. Und dann gibt's eine Schraube gegen Köln.
Und dann kam Köln. Ja. So. Das hat nichts zu bedeuten. Vielleicht ist es sogar so, dass jetzt maximal der Arsch brennt. Entschuldige, ich habe gestern ein paar South Park Folgen geguckt. Ja. Nein, aber du weißt, ne, was, also, dass jetzt der Punkt erreicht ist, wo halt auch jetzt eigentlich alle keine Wahl mehr haben, als sich zusammen und zu sagen, so, Digga, können wir jetzt mal bitte diesen Kindergarten-Scheiß aufhören? Wir sind nur 13,5 Leute, aber es bringt jetzt auch nichts, vorher schon Rechtfertigungen zu suchen, warum der andere schuld ist.
Ja, und ich bin mir auch sicher, dass wir in Bochum eine gute Leistung von Werder sehen werden, was nicht zwangsläufig bedeutet, dass wir da gewinnen, aber wir werden eine gute Leistung sehen. Aber es ist halt so krass, dass sich die Mannschaft, ne, und damit meine ich auch ausdrücklich Verantwortliche wie Werner als Trainer oder Leo als Führungsspieler, sich schon dieser Systematik und das ist ja wirklich eine Bankrotterklärung im vollen Umfang, sich dieser Hoffnung bedienen muss, dass eben diese Wagenburg-Mentalität, ja, jetzt dabei helfen muss, sozusagen die Reihen zu schließen und so viel Mentalität aufzubringen, dass sie der Meinung sind, es hilft nur noch diese alle gegen uns Linie, die zusammenschweißt.
Naja, die alle gegen uns sehe ich ja noch nicht. Du meinst so diese Toto Lieberknecht-Karte, dass er sagt, keiner will Darmstadt in der ersten Liga, keiner, wir sind das Geile. So ist es ja nicht. Es ist ja eher der Appell nach innen, ne, würde ich sagen.
Ja, das sehe ich aber nicht so.
Okay.
Es ist wirklich eine Vermutung. Ich weiß das natürlich
nicht. Ja, na klar, wir spekulieren natürlich.
Ist eine Vermutung von mir. Aber ich glaube, ich könnte mir halt vorstellen, Werder hat sich halt in der Hinrunde ein ums andere Mal, auch nach Spielen, wo sie gute Leistung gebracht, aber nicht gepunktet haben, haben sie sich auch öffentlich und auch in der Fanwelt zumindest teilweise ungerechtfertigt harscher Kritik ausgesetzt gesehen.
Ja. Und haben, Beschwerden manchmal auch angebracht fand. Aber das ist ein anderes
Thema. Ja, das ist, wie es halt immer ist. Einige Sachen sind angebracht, lauter sind dann naturgemäß die Sachen, die unangebracht sind und unsachlich sind. Ja. Und sie haben sich aber bislang zumindest mannschaftstechnisch immer über Wasser gehalten, indem sie ja eben einfach zueinander gehalten haben und die Verantwortlichen, selbst die nicht zum engsten Kreis des Teams gehörten, immer dem auch Rechnung getragen haben. Und damit meine ich Baumann und Fritz, ja, die dann auch, wenn sie nicht zum Inner Circle gehörten, aber auf jeden Fall öffentlich mal gesagt haben, jetzt haben sie aber das erste Mal eine Situation, wo halt eben dann auch die sportliche Verantwortlichen außerhalb dieses Inner Circles anfangen rumzumaulen. Ja. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das einfach in der Verhältnismäßigkeit als wirklich auch unfairer Angriff von Leuten aus dem eigenen Stall wahrgenommen wird. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. So klang Leo auf jeden Fall.
Genau.
Und die Tatsache, dass sie es auch relativ klar öffentlich benennen, zeugt ja zumindest davon, dass sie eben mittlerweile weg sind von diesem Punkt loyal nach innen, no matter what. Ja,
ich würde so weit noch nicht gehen. Ne? Also es ist natürlich dann auch immer, man kann schnell aus so einem Halbsatz irgendwo auch die Geschichte machen. Ja, aber alleine, dass da so Verteidigungshaltungsreaktionen kommen, Ne? Mhm. Also und dass jeder da schon mal so seinen Tanzbereich ab, oder dass jeder denkt, der andere würde seinen Tanzbereich abstecken und man gewinnt und verliert nicht mehr komplett gemeinsam mit der sportlichen Führung. Das
genau.
ist
genau.
so ein bisschen Exakt. Unschön. Wobei, wie gesagt, man muss aufpassen, ne? Man weiß nicht, wie hoch es wirklich hängt. Ja, und
ja,
ob
aber
man
Thomas,
das
wenn
nicht,
Leo in der PK sagt, ja, das kann ich absolut null nachvollziehen, was Fritz da sagt. Das ist ja schon, also offenes, ey,
ja,
sag mal, geht's eigentlich noch?
Ja.
Ja,
ja, und da, ja. Das meinte ich gar nicht. Worauf ich hinaus wollte, war, ist, dass das vielleicht die Gräben ja nicht so tief sind,
ja, das kann sein, ja.
wie diese Aussage jetzt klingt, dass man das nicht hinkriegen ja. würde. Weil ja, wir hatten ja schon eine ähnliche Situation in der Hinrunde auch, wo ja, ja auch keine Struktur war oder beziehungsweise sich verschiedene
ja,
Gewerke zusammensetzen mussten.
Ja, das stimmt, ja.
Ne? So, mhm. und ich bin mir ziemlich sicher, dass aus der Mannschaft und auch von Ole da auch intern gesagt wurde, dann nach oben, ey, Digga, du kannst doch nicht öffentlich sagen, an dieses 1:7 erinnern. Das kannst ja. du doch nicht machen. Du ja. siehst doch, dass wir hier mit 14 Leuten auf dem Platz stehen und da sprechen wir jetzt noch nicht darüber, dass du uns neue Leute versprochen hast. So, ja. das kann man ja intern so ansprechen.
Ja,
ne?
Genau.
So. Und auf der anderen Seite kann es halt auch sein, dass Fritz sagte, ja, ich werde halt interviewt nach diesem Kackspiel in Braunschweig. Und dann sage ich so, ja, es darf natürlich jetzt nicht so losgehen wie letztes Jahr beim 1:7 in Köln. So, und dann ist das vielleicht auch, ne? Ja. So, das meine ich nur. Das ist jetzt in der Welt und das macht überhaupt keinen guten Eindruck. Ja, Hashtag Außendarstellung, dein Lieblingsthema. Ach, und nie fand ich es so berechtigt wie heute, was du da regelmäßig ja kritisierst. So, aber es ist vielleicht auch ein Ding, was man auch relativ schnell wieder abräumen kann und wo man vielleicht sogar neue gemeinsame Energie rausziehen kann. Denn die brauchst du in Bochum.
Wollte ich sagen, am besten mit einem Sieg in Bochum.
Ja, zumindest erstmal mit ja mit einem geraden Rücken da reinzulaufen und auch ja. zu wissen, wir werden uns hier als Mannschaft wehren und wir ja. überlegen uns nicht schon während der Schweigeminute für Franz Beckenbauer, Gott hab ihn selig, dass wir es einmal untergebracht haben. Ja. Wir überlegen uns nicht schon bei der Schweigeminute über Franz Beckenbauer, wie wir danach erklären, ob es an fehlenden Neuzugängen lag oder am falschen System oder am 1:7 im Kopf, ja. Wie wir uns danach in den Interviews dafür entschuldigen. Also das brauchen wir, weil Bochum hat genau das geschafft. Bochum ist uns da diesen Step vor. Bochum hat genau das geschafft. Die haben sich über diese Ubuntu, über diese Mannschaft kratzen, beißen, haben die sich weiterentwickelt und spielen mittlerweile wirklich, ja, wenn man sich die Partien anguckt, wirklich guten Fußball phasenweise. Das ist kein Bolzen mehr nach vorne. Die haben mehrere Varianten, wie sie nach vorne kommen. Und das wird verdammt schwierig.
Ja, aber auch bei denen Wundertüte, ne? Wer fehlt jetzt alles bei denen? Antwi Ajay fehlt auf jeden Fall.
Ja, bei dem bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Bei irgendeinem Testspiel hat er gespielt. Ich weiß, auf jeden Fall ist Asano nicht dabei.
Ah, okay. Ja, also auf jeden Fall mindestens ein wichtiger Spieler, der bei denen fehlt. Und das ist ja dann zumindest etwas, wo wahrscheinlich aber dann die Fanwelt von Bochum auch in das Spiel gehen wird und sagen wird, oh, hoffentlich geht das gut. So, also glaubst du denn, dass sie wirklich anrennen werden, dass ja. sie rauskommen und wir uns ja. fühlen werden, als gäbe es keinen Morgen mehr?
Ja, das wird ein Spiel, wo wir erstmal die erste Viertelstunde überstehen müssen. Die werden uns so krass unter Druck setzen. Die ja. haben auch das Spiel in Braunschweig gesehen natürlich. Ich glaube, der Trainer, wie heißt der, Letsch heißt ja, der, glaube ich, ne? Ja. Thomas Letsch. Ich glaube, der hat 4 Ringblöcke voll geschrieben mit Notizen, ne? Weil Braunschweig war ja im Prinzip und das hat mir auch ein bisschen Angst gemacht und das war ja auch geplant, deswegen haben sie auch das Spiel gegen die vereinbart. Da war schon viel dabei, wie Bochum auch spielt. Mhm. Ja, also mit verschiedenen Phasen im Spiel, ne? Mit einem starken Pressing, mit einem guten Umschalten, so, und da erinnerte schon viel an Bochum und das war ja auch halt auch Ziel der Übung, ne, um unsere Mannschaft darauf vorzubereiten und deswegen hat er ja auch die erste Elf fast komplett gespielt oder ja. das, was wir gerade noch hatten, ja, so, und ja, und dass das dann trotzdem aufgegangen ist bei denen, Und zwar auch gerade im Zentrum, im Mittelfeld. Ich habe die ersten 60, 70 Minuten geguckt. Das war schon, okay, das hat mir Leo dann erklärt. Wir waren nicht so mit vollem Einsatz dabei und haben das erklärt vieles. Aber ja, das war schon so eine kleine Blaupause, wie das laufen kann in
Ja, und es macht Bochum. Halt mindestens, macht die Fans halt mit Blick auf das Spiel in Bochum wenigstens dann nicht vorfreudig, sondern schon eher, oh Gott, hoffentlich geht das gut.
Ja, wobei ich wirklich, nee, sag du?
Ich wollte gerade nochmal auf das Spiel gucken, deswegen sag du erstmal.
Ja, nee, nur wobei halt mir diese ganze Panik mache, also wie gesagt, ich war 2-3 Tage mit anderen Dingen beschäftigt, auch bei Social Media und so, wirklich, da denkst du wirklich, oh Gott, ey, was, also haben die alle keine Mutterliebe bekommen oder wo kommt denn diese grenzenlose Untergangsstimmung?
Ja, in Sachen Werder oder
ja, generell? Ja, in Sachen Werder, nee, in Sachen Werder, das ist mir auch einfach ein bisschen too much, muss ich sagen.
Ja, da falle ich dann rein, wenn wir in Bochum deutlich verlieren sollten. Aber ich habe jetzt gerade mal mir so ein bisschen Statistiken angeguckt, ne? Ja. Ich sehe gerade, muss mit Erschrecken feststellen, Bochum seit 6 Heimspielen ungeschlagen, lese ich hier. Ja? Dann im Gegenzug Werder seit 7 Auswärtsspielen nicht mehr gewonnen.
Ja, okay. Ja?
Allerdings, die letzten beiden Spiele gegen Bochum hat Werder gewonnen und zwar ohne Gegentor.
Ja.
2-0 und 3-0. Also, ja, ich glaube, wir haben es hier mit einem klassischen, ich glaube, das ist wirklich ein 50-50-Spiel.
Ja.
Ich bin da mal sehr gespannt, umso wichtiger. Und jetzt kommt die Meisterüberleitung, dass wir in bestmöglicher Besetzung antreten. Und da kommt der nächste Downer irgendwie, zumindest was Unsicherheiten angeht. Erschreckend viele Abwehrspieler mal wieder mit einem Fragezeichen. Ja, ich habe ein bisschen Schiss. Milos wird mit ziemlicher Sicherheit nicht spielen können.
Kannst du, ja.
Ja, also der hat, glaube ich, lass mich lügen, Adduktoren- oder Oberschenkelprobleme, die ihn auch wohl längerfristig beschäftigen. Und derzeit ist er auf jeden Fall nicht einsatzbereit. Stark hat er ausgesetzt die letzten Tage mit dem Training. Das werden wir erst morgen erfahren, ob er fit ist. Agu war krank. Ist jetzt wohl angeblich wieder gesund, aber ich kann null einschätzen, ob er so viel Fitnessrückstand hat, dass es für ein Problem wird am Wochenende. Pieper ohnehin verletzt. Ja, was können wir konstatieren? Wir haben Friedel stand jetzt gesund, wir haben Jung stand jetzt gesund und beim Rest müssen wir hoffen und beten, nur falls uns Grosso wieder ran.
Ja.
Klingt gut.
Ja.
Klingt gut. So. Und ansonsten, soweit ich weiß, aber eigentlich alle am Start. Also sprich, wollen wir einfach mal Rate die Aufstellung probieren?
Alle am Start, da habe ich noch eine kurze Frage. Ist Boré noch da? Kannst du mal kurz gucken? Oder kam schon?
Kann ich machen, aber du kannst ja, fang mal mit Rate die Aufstellung an und ich sag dir, ob du Boré einsetzen darfst oder nicht.
Ja, okay. Ja, Rate die Aufstellung und das muss ich leider auch nochmal ansprechen. Ne? Hast du das Testspiel gesehen? Hast du die Tore gesehen, Braunschweig?
Nee, habe ich in der Tat nicht gesehen.
Also, Zetterer, ich möchte ungern, aber das kommt nämlich auch noch zur Niederlage dazu, dass also, ich sag mal, anderthalb haltbar.
Echt?
Ja. Das erste würde ich sogar sagen, muss ein Bundesliga-Torwart halten.
Okay.
Ne, also auch das ist auch noch so ein Ding, was mir immer noch leider, ich sage es wirklich ungern, aber ja.
Sorgen macht.
Ja, jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht.
Ja.
Oh Mann, habe ich tätowiert auf den Oberarm, ne?
Trotzdem, ich möchte mich der Untergangsstimmung nicht anschließen, weil ich glaube auch so ein bisschen auf die psychologische Wirkung dieses medialen Kugelhagels und dieser miesen Stimmung. Ich glaube dran, dass ich das vielleicht noch umdrehen kann. Also wer ist fit? Zetterer wird im Tor spielen. Wir haben hinten, wir haben Jung, Friedel und wen haben wir denn noch?
Ja, Stark
haben
wir müssen, glaube ich, auf Stark hoffen. Also ja. Der hat ja jetzt auch ausgesetzt gehabt.
Okay, aber das ist bei der.
Gehen wir mal von Stark aus.
Also gegen Braunschweig war das die Aufstellung. Jung, Friedel in der Mitte und Stark als RIV. Ja. Okay. Dann haben De Mann und Weiser außen gespielt und Steyer auf der 6. Das sehe ich eigentlich im Prinzip, sehe ich keinen Grund oder im Ja, auch ist gar keine Möglichkeiten auf der Bank, da groß was zu ändern. Wer käme überhaupt in Frage? Lienen
kann das. Also Agu wäre ja dem Mann eigentlich voraus. So war es zumindest die letzten Bundesligaspiele.
Ja, Ja, das stimmt. Und Agu könnte ich mir auch vorstellen, wenn man den Gegner betrachtet. Ja. Ja, und die Umschaltsituation, die Bochum gerne ausspielt über außen. Ja, hast du mich überzeugt. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, wenn der gesund ist und wenn der fit ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass Ole Agu bringt auf der linken Seite.
Bin ich mit dabei, ja.
Steje Weiser gesetzt.
Ja.
Und für Leo und Schmid gibt es keine Alternativen.
Nee, Leo und Schmid, ne?
Wenn ich das richtig sehe. Ja,
oder sehe. er macht wieder Boré, Duk, Schnitten, Jinma. Und dann Schmied raus.
Boré ist der Typ, der in Brasilien spielt, oder was?
Der noch nicht in Brasilien spielt. Sonntag noch in Bochum bei minus 3 Grad.
Ja, okay, aber das ist halt, okay, dann halt, wenn Boré weg sein sollte, Jinma, das ist,
ja,
stellt sich von selber auf. So, ja, genau. Die Frage, gibt es Härtefälle? Natürlich gibt es Härtefälle dann dabei. Ja, das klingt ja immer noch, wenn man die erste Elf sieht, da ist noch keine Notoperation dabei, wie Rapp oder Grosso oder Chimo Röcker oder Kovnatski im Sturm oder so. Ne? Was, ja. So. Aber dann hinter auf der Bank wird es auch schon dünn. Ne?
Ja.
Wen hast du da noch als Einwechselspieler, überhaupt als Einwechseloption? Ja. Du hast keinen Spieler mehr mit Bundesliga-Erfahrung draußen. Oder übersehe ich einen?
Ich überlege gerade, mal ganz kurz.
Gut. Ja, doch, Grosso. Ja, Grosso. Ja. Okay. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, genau. Pavlenka natürlich.
Ja, okay. auch da wird ein taktischer Wechsel sehr unwahrscheinlich sein in der 75. Ja, genau. Minute.
Pavlenka, nein, du gehst für Duksch vorne rein.
Aber wen hast du denn dann noch? Und das ist halt auch das, was Leo sagte und was mir halt auch Sorgen macht und was mich an letzte Saison erinnert, als es genau daran hing. Und wie gesagt,
das Line noch?
Der Treppenwitz der Geschichte wäre, wenn wir morgen lesen, Werder leiht Ilja Grujew aus.
Ja, genau. So,
tut mir leid, aber das wäre wirklich, also dann unterschreibe ich auch Hashtag Bankrotterklärung auf dem Transfermarkt, was du...
Leihgebühr an Leeds United, 3,5 Millionen.
Ja, genau. Aber mit Kaufoption. Nein,
Clemens Fritz, mal, wir sind sehr zufrieden.
Guck, wen wir noch haben, ja. De Mann und Lienen, beides wirklich gute Spieler, aber ob es uns passt oder nicht, leider noch nicht auf dem Level. Das hörte man übrigens auch bei Leo raus, die er ja auch mit aufzählte und sagte, wir holen zwar gute junge Spieler, aber die sind noch keine, die brauchen halt Zeit. Und ja, genau. Das bedeutet, dass, ja, die Mitspieler, die Führungsspieler, die erfahrenen Spieler, die Einschätzung von Ole teilen, dass das halt noch nicht immer, ne, das Level ist. Wie gesagt, müssen wir nicht drüber sprechen, glauben wir beide dran, dass sie das schaffen. Und der Mann war ja auch eine Zeit lang Stammspieler und den kannst du auch bringen, so ist es nicht. Aber das sind ja schon die Spieler mit der meisten Erfahrung, die du draußen hast. Dann hast du da noch Grosso und Rapp, dann hast du noch Woltemade und... Mhm. Ja.
Und Rapp auch noch. Ja, und dann hast du, ja, genau. Und dann,
haben wir jemanden
verließen
vergessen?
Sie ihn auch schon.
Digga, so kannst vielleicht. Du doch nicht, aber so kann man doch nicht in die Rückrunde gehen.
Ja, das stimmt. Da bin ich total bei dir. Das klingt einfach wirklich schmerzhaft dünne.
Na, und wenn du dann
noch selbst weißt, wenn alle fit wären, ja.
Richtig. Und wenn du dann noch weißt, wen hast du da noch, ne? Pieper, Knöchelbruch, diese Saison nicht mehr.
Ja, vergessen.
Kater, ja.
Hat sich noch nicht wieder verletzt.
Ja, gut, wir haben noch Kovnatski draußen, den haben wir jetzt eben vergessen. Ne? Auch noch nicht, so. Aber wer kommt da noch zurück? Dann, ja, das ist nicht viel. Veljkovic kommt noch zurück.
Ja, genau. Genau, Veljkovic, ja. Aber alles dann ehrlicherweise auch Leistungsträger. Aber es ändert ja nichts an der Feststellung, da bin ich ja bei dir. Ja, es ist... Schmerzhaft dünne.
Und trotzdem, und wollen wir auf Bochum gucken?
Ja, tun wir doch schon die ganze Zeit.
Ja. Okay, ja gut, wir waren ja jetzt schon wieder bei Hashtag nicht ganz so goldene Zeiten vielleicht.
Ja, okay.
ja, was denkst du denn, Tipp?
Ja, also für mich jetzt wirklich wieder Wundertütending. Ich lass mich jetzt einfach mal so ein bisschen von meinem Wunschdenken lenken und ich hoffe, dass wir das 2-1 gewinnen. Und zwar genau aufgrund dessen, was wir beschworen haben, nämlich dieses dem Fritz, dem zeigen wir's. ein 1-7, sowas wird es nicht nochmal wieder geben, sondern ganz im Gegenteil, wir sind beieinander, das hat Leo ja auch betont,
ja.
Die Mannschaft versteht sich und ist intakt, deswegen hoffe und bete ich, dass wir es irgendwie 2-1 hinbekommen, denn andersrum wird halt auch ein Schuh draus, wenn wir es verlieren, dann wird es glaube ich bitter, also dann wird es auch in den nächsten Wochen wird es dann bitter.
So. Ja, und am Ende wird sich rausstellen, nach dem Auswärtssieg in Bochum, dass das einfach ein psychologischer Masterclass-Move von Clemens Fritz war,
natürlich.
Mit der Äußerung gezielt zu provozieren.
Ja, hat er schon 3-4 Mal gemacht diese Saison. Was tippst du denn?
Wer weiß es? Ich habe nicht so ein gutes Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass wir da zusammenbrechen. Ja, das glaube ich nicht, aber gar nicht mal, weil ich uns so schlecht sehe und auch so pessimistisch bin, sondern weil ich Bochum für verdammt stark halte und Respekt habe vor dem, was die da in der Hinrunde bisher aufgebaut haben und auch sehe durch deren Brille, was das jetzt für eine Chance ist für die, wenn die uns schlagen, tippe ich leider auf 3-1 Bochum.
Oh, echt?
Mhm.
Ja, okay. Also das entspricht meinem Gefühl. Ich habe mich von meiner Hoffnung leiten lassen, aber dann haben wir beide Enden des Spektrums einmal abgebildet, was ja durchaus Sinn macht.
Ja, was Sinn macht und du weißt ja, es ist ja auch so ein bisschen dieser Selbstbetrug. Ne?
Ja.
Wenn es dann wirklich passiert und ich wieder weinend in Embryo-Stellung auf dem Sofa liege und mein 15-jähriger Sohn mich trösten muss, Papa, es wird schon wieder, Papa, es wird. Ne?
Dann ist die gute alte Siegertaktik.
Dann habe ich wenigstens den Tipp richtig.
Ja, sehr gut. Wie gesagt, ich genauso macht man's. Ja, da kann man dann in der nächsten Folge auch noch schön sagen, siehste, habe ich doch gesagt.
Ja.
Ja, komm, aber dann haben wir mal wieder zur Abwechslung in ausgetauschten Rollen den Schisser und den Hoffnungsvollen. Das passt ja. Ich möchte jetzt aber ganz gerne diese Folge nicht zu Ende gehen lassen, ohne noch einmal auf unsere Supporter-Aktion einen Blick zu werfen. Denn die letzten Tage, seitdem wir die Folge veröffentlicht haben, mit den Details und mit den Infos zu unserer Unterstützungsaktion, die von euch getragen werden soll, kann man ohne Umschweife, glaube ich, sagen, einmal mehr 2 Tage auf Wolken gelaufen, einfach weil der Support und die Direktnachrichten zu dem Thema von euch uns mal wieder gezeigt haben, wie cool und wie groß unsere Bubble eigentlich ist und wie sehr ihr dazu auch bereit seid, das Ding zu supporten. Deswegen auf dem Wege schon mal vielen lieben Dank. Da waren wirklich mal wieder erschreckend viele Sachen dabei, wo ich dachte, Alter, seid ihr eigentlich verrückt, Leute?
Ja.
So, und
ja, und wie toll seid ihr eigentlich, ne? Und wie gesagt, man hat das ja gemerkt und das haben auch viele Leute danach zu mir gesagt, die sich gemeldet haben und meinte auch, ey, man hat so gemerkt, wie schwer euch das gefallen ist. Ja, und
ja,
und ja, wie gesagt, hatten wir ja, glaube ich, auch am Ende der Folge sogar noch selber festgestellt, ne? Und das ist wirklich so, und ja, wie gesagt, wenn man 2 Leute mit Imposter so ein Drum, sowas machen lässt, dann gönnt uns auch diese etwas kindliche Freude, also wirklich bis hin zur Rührung. Vielen, vielen Dank für den Support. Wir haben uns vorgenommen, wir werden keine Zahlen nennen, bevor nicht die 1. Million durchbrochen ist.
Das ist genau.
Das ist klar. Ne? Mein Name ist Coolmann, ich bin der neue CEO von Ugly Media.
Ja.
Ugly Birds Media Global Inc.
Global Inc. Und wir haben nebenbei noch einen Verleih für weiße Elefanten aufgemacht. Das hat sich dadurch dann eben auch noch ermöglicht.
Ja, Scheich Ibn Saud Jan Hatschi Halef Omar Siegert.
Ja, genau, richtig. Was wir auf jeden Fall, wir haben einen Anfängerfehler in der Tat in der Folge gemacht, nämlich wir haben vergessen, euch zu sagen, Leute, bitte schreibt explizit zu euren Unterstützungen und Beiträgen dazu, wenn wir eure Namen nicht nennen dürfen.
Ja.
Das würde uns sehr helfen, weil wir natürlich planen, einfach auch mal ein Stück weit zu sagen, was für exemplarisch, was für coole Leute sich an den Aktionen beteiligt haben. Deswegen machen wir es jetzt nochmal mit Vorsicht. Wir haben vorher alle, die wir jetzt gleich nennen, einmal gefragt, ob wir ihre Namen nennen dürfen.
Namen.
Also wen ich herausheben möchte, beispielsweise ist Chrisco OL. Das ist nämlich der Erste, der sich dazu bereit erklärt hat, uns monatlich zu zu supporten, was uns tierisch freut. Und Chrisco OL steht nur stellvertretend für einen ganzen Haufen anderer Leute, die dann im Nachgange dessen wirklich
aber auch sich dazu bereiten. Aber der Erste bekommt hier schon seinen Platz in der Bochum-Podcast-Ruhmeshalle, die wir bauen werden. Ja, da wird sich dann jemand melden, der dann so eine Statue aus dir macht.
Im Mäzen-Club.
Vielen Dank. Genau. Ja, ey, und ne, apropos, ne, wir haben uns jetzt eigentlich, wir wollten das viel mehr abfeiern, aber jetzt wird's auch so ein bisschen knapp mit der Zeit. Ich würde fast vorschlagen, Jan, lass uns bitte nochmal Dankeschön sagen an wirklich viele, stellvertretend für alle und wir werden das weiter fortsetzen dann in der nächsten Folge und dann nochmal näher erläutern.
Das machen wir.
Wie wir weiterhin damit umgehen, aber deine Zeit ist knapp.
Ja, meine Zeit ist knapp. Ich möchte bloß noch einmal sagen, und das ist dann letzten Endes eine Sache, mit der wir überhaupt nicht gerechnet hätten. Es waren wirklich vereinzelt ein paar Leute dabei, die wirklich uns die Schuhe ausgezogen haben. Ja. Ne? Ich sage nur Stichwort 1 Euro pro Folge. Das ist schon was, wo wir schlucken mussten.
Namen.
Weil wir diese Großzügigkeit einfach, nee, Namen, das machen wir dann das nächste Mal, wenn wir dann geklärt haben. Aber es waren 2 Personen dabei, die gesagt haben, ey, ihr habt uns so durch diese Pandemiezeit ein Stück weit mitgetragen und deswegen kriegt ihr von mir oder von uns jetzt für jede Folge, die ihr bislang gemacht habt, 1 Euro. Und das sind einfach Sachen, das ist an Großzügigkeit in unseren Augen kaum zu übertreffen. Und das nur exemplarisch dafür, dass es wirklich ein paar Leute gab, die einfach auch echt in die Tasche gegriffen haben. Und deswegen auch an alle euch, you know who you are, vielen, vielen lieben Dank. Das bedeutet uns wirklich so viel und das ist einfach auch nochmal ein ganz toller Beweis dafür, dass das, was wir hier machen, nicht nur etwas ist, um unsere eigenen Egos zu streicheln, sondern einfach auch, dass ihr Spaß damit habt und das finden wir mega cool. Und alle weiteren Details greifen wir in der nächsten Folge auf.
Gilt hier nochmal zu sagen.
Nur was ins Auge. Gilt hier nur nochmal zu sagen, bitte denkt dran, wenn ihr uns supportet, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr explizit dazu schreibt, wenn wir eure Namen nicht nennen dürfen. Wir werden dabei bleiben, dass wir keine Summe nennen, aber wir möchten ganz gerne auch euch Rechnung tragen und eure Namen nennen und zeigen, dass wir sehr dankbar dafür sind, dass ihr dazu bereit seid, uns zu supporten. Deswegen schreibt es bitte dazu und ansonsten hat sich nichts verändert. Die Möglichkeiten, uns zu supporten, findet ihr auf unseren Social Media Profilen und jetzt neuerdings auch auf unserer Podigy-Seite von unserem Podcast. Die findet ihr ebenfalls über unsere Social-Media-Profile und dort könnt ihr auch ganz genau nachschauen, wie ihr uns über die Seite ko-fi.com, über PayPal oder eben bei einer Direktüberweisung auf unser Konto unterstützen könnt.
Ja, und seid uns bitte nicht böse, dass wir aus Zeitgründen und auch, weil uns der Ausblick auf Bochum und auf die Rückrunde und auf die Vorgänge dabei Werder irgendwie auch mental so ein bisschen runtergezogen hat.
Ja, allerdings.
Muss ich sagen. Ich bin jetzt gar nicht mehr, also ich bräuchte jetzt 7 bis 11 warme Wodka wahrscheinlich. Oder einen Auswärtssieg. Nein, aber bitte seht es uns nach. Wir machen das große Bochum-Podcast, Spenden, Marathon, Gruppenkuscheln. Dann spätestens in der nächsten Folge.
In der Nach-Bochum-Folge, wenn wir dann noch lauter weinen müssen.
So, vielleicht das, vielleicht aber auch wird es die größte Party des Jahrhunderts. aber was du auch eben schon meintest, als mir da irgendwie wieder was ins Auge geflogen ist, ne, das eine ist eine Überweisung und wie gesagt, jeder Betrag tut jedem unterschiedlich doll weh, ne? Und jeder gibt, was er kann und das war unser Ziel und ihr habt alle auf uns gehört, ja? Die wenig können, haben wenig gegeben, die viel können, haben viel gegeben. Danke dafür. Und
wir sind allen wirklich total
mehr als jede einzelne Überweisung. Mehr als jeder einzelne, obwohl, vielleicht gleich viel wie jede einzelne Überweisung. Ratsching. Nein, Quatsch. Aber waren natürlich diese ganzen tollen Nachrichten und Messages und Grüße, die wir bekommen haben. Das war wirklich toll und es kommt von Herzen. Und ihr nehmt uns auch ab, dass es uns von Herzen kommt. Und das tut es auch, weil was anderes können wir gar nicht. Und ein bisschen gelacht irgendwie, dass ich nochmal gehört habe, selbst in der Sommerfolge, hinten raus in der großen, hatten wir das ja schon angekündigt. Jetzt haben wir es endlich gemacht und weiß ich aus persönlicher Erfahrung im Leben und du ja vielleicht auch, Jan, ne, das ist jetzt so gewesen, wie so oft in Lebenssituationen. Ne, es dauert lange, bis man sagt, Leute, helft mal. Ja. Und bis gute Leute dann reagieren, geht's meistens ganz schnell. Also
und umso überwältigender, dass wir uns bestätigt darin sehen. Wir haben es immer vermutet, jetzt wissen wir es definitiv, was für eine übergroße, riesige, mega geile Podcast-Bubble.
Ja.
Wir danken euch. In diesem Sinne, jetzt muss ich wirklich raus. Es wird auch langsam wirklich schwer, die Tränen zu unterdrücken. Ihr Lieben, drückt die Daumen für Sonntag, 15:30 in Bochum. Danach hören wir uns wieder und dann feiern wir hoffentlich 3 Punkte. Und damit ist jetzt der Wurm-Podcast auch endgültig wieder im Fußballmodus angekommen.
Ja.
In diesem Sinne, macht's gut und kommt gut ins Wochenende. Ist ja nur noch morgen. Wir drücken die Daumen für Sonntag und dann hören wir uns danach wieder. Bis dann.
Endlich wieder richtig motzen über Fußball, diese ganze
Rant-Opa-Incoming-Soße.
Ich bin immer noch Deutscher, du, ich habe recht darauf.
Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.